Also gerade das zweite Lied auch, das habe ich immer wieder im Hinterkopf gehabt, aber als die Laura mich gefragt hat, ob ich irgendeinen Liedwunsch habe oder so, habe ich, nö, das sollen die mal selber machen. Aber ich habe dieses Lied immer wieder im Hinterkopf gehabt. Geht es so, wenn ich hier dran stehe, dass ihr mich alle gut hört, weil dann lasse ich das Handmikro doch weg. Ja, und für Technik passt auch, wunderbar. Okay, ich habe ja schon gesagt, ich werde mich nicht so ganz so strikt an diese Themen halten, die ich vorgegeben habe, sondern wir machen uns Gedanken 3 Abende lang über Anbetung und hoffentlich auch die Zeit dazwischen. Hoffentlich auch den Vormittag und den Nachmittag und es bewegt euch und beschäftigt euch. Ich weiß, dass viele von euch, und ich hätte euch sehr gerne auch mit Handschlag oder Umarmung begrüßt, dafür bin ich aber zu spät gekommen. Das ist auch cool, danke. egal, passt. Ich weiß, dass viele von euch sich unabhängig von den Abenden schon viele Jahre mit diesem Thema beschäftigen, weil sie merken, da steckt das drin, was Leben schenkt. Und ich bitte euch, dass ihr versucht, dieses Wort Anbetung mal nicht gleich mit dem gefüllt zu haben, mit dem ihr es immer füllt. Und ich weiß nicht, woran du als erstes denkst bei Anbetung und das zweite und das dritte. Schieb die Sachen mal beiseite. Versucht es mal beiseite zu schieben. Sicher wird jeder bei Anbetung ganz schnell an das Wort beten irgendwie auch denken. Ja? Und natürlich ist Anbetung ein Teil von Gebet, natürlich. Aber bei Anbetung, da geht es jetzt hier und heute und die nächsten Abende, da geht es nicht vorrangig um Bitte, was man ja mit Gebet irgendwie verbindet, oder also bitte für mich und meine Anliegen und so weiter, für Bitte, für drumherum die Menschen oder auch Dank. Lass uns das mal ein bisschen beiseite schieben und versuchen, etwas mehr zu dem Kern von Anbetung zu kommen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es gibt in der Bibel eine Stelle, in der gesagt wird, dass Gott etwas sucht. Meines Wissens gibt es nur eine Stelle. Eine Stelle, in der gesagt wird, dass Gott etwas sucht. Hat jemand eine Idee? Gott sucht etwas. Und jetzt nicht an Lukas 15 denken oder sowas, da kommt nichts davon vor, dass Gott sucht, ja. Hat jemand eine Idee, eine Stelle, wo Gott etwas sucht? Er ruft sie und ja, aber wo ausdrücklich das drin steht und Gott sucht.
Menschen, die in Wahrheit und im Geist angehen.
Ja, das ist das, was wir gerade gesungen haben. Diese Stelle in Johannes 4. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott, der Vater, sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott sucht. Jetzt gibt es unterschiedliche Gründe, warum man suchen könnte. Vielleicht, weil man was verloren hat. Das ist aber nicht der Grund, warum Gott sucht. Gott hat das nicht verloren. Er sucht auch nicht, um eine Lücke zu füllen. Also so wie eine Stellenanzeige, eine Ausschreibung oder so. Und dafür braucht er jetzt unbedingt jemanden, der in die Lücke tritt. In diesem Sinne suchen? Nee, das ist es auch nicht. Es ist auch nicht dieses Suchen, was man vielleicht in der Biologie Forschern irgendwie positiv nachsagt. Und sie tun es ja auch. Die suchen und forschen und suchen und forschen, suchen und forschen, ohne vorher zu wissen, was dabei rauskommt, so dass sie dann irgendwie überrascht sind, obwohl sie hoffen, es zu finden. Das ist auch nicht das Suchen, das hier beschrieben wird, sondern das Suchen, wie Gott sucht. Das ist ein anderes Suchen. Es ist ein Suchen um des anderen Willen. Er sucht es nicht für sich. Er hat Millionen, die ihn anbeten. Der Himmel ist voll. Und die Anbetung und der Lobpreis, davon ist er umgeben. Da ist keine Lücke, das ja, ist ein bisschen wenig, müsste ich noch hier irgendwie jemand daneben stellen. Mal schauen, wer in die Lücke tritt. Sondern das Suchen, was Gott hier tut, ist um des anderen Willen. Er sucht, um dich zu beschenken. Ein Beispiel. Ein Freund hat mir das erzählt. Er kannte ein kinderloses, reiches Ehepaar. Und die wurden, wie alle Menschen auf der Welt, immer älter. Und langsam neigte es sich so dem Lebensende zu. Und sie dachten, wir spenden viel, aber wir suchen jemanden, dem wir das schenken können. Dem wir all unseren Besitz zum Erbe machen können. Ohne irgendeine Verpflichtung, ohne eine Gegenleistung, ohne ein Kleingedrucktes. Und sie haben dieses Ehepaar hat dann so ein Teamleiter von so einem kleinen Missionseinsatz gefragt und so, kennst du irgendeinen erwachsenen Menschen, den wir adoptieren könnten, damit er unser Erbe wird? Ja, verrückte Situation, nicht ganz so alltäglich, ja. Einen erwachsenen Menschen, den wir adoptieren könnten, damit er unser Erbe wird, damit wir ihm alles geben können, was uns gehört. Und der Vorschlag war dann von diesem Teamleiter des kleinen Missionsteams, ja, er kennt eine junge Frau, die eine unfassbar schreckliche Kindheit hatte, von den eigenen Eltern verstoßen wurde, dann irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen. Und da besteht aber ein gewisser Kontakt und die hat er dann eben vorgeschlagen. Und tatsächlich, die haben sie gewählt und haben sie adoptiert. Versteht ihr dieses Suchen, wie Gott sucht? Ich verstehe es in diesem Sinne. Er sucht das Verlorene. Er sucht die Menschen, die er beschenken möchte. Gott sucht die Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten, mit diesem einen Ziel. Das ist ein Suchen, um jemand anderes etwas Gutes zu tun. Etwas Gutes, was er in keinster Weise verdient hätte und wo die Entscheidung, ob es dazu kommen wird, dass er dieses Gute auch empfängt, allein bei dem Empfangenden liegt. Die Frau, die hätte sagen können, also das ist mir ein bisschen zu abgefahren oder zu abgedreht, ich bin schon erwachsen, also ich brauche jetzt niemanden, der mich adoptiert. Ja? Aber sie hat sich dafür entschieden. Ohne Kleingedrucktes. Sie musste nicht dann sich verpflichten, den Rollstuhl zu schieben und sonst was. Ohne irgendwelche weiteren Verpflichtungen. Wie die Story weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Aber ich hoffe, ihr kriegt einen Eindruck von dem, was dieses Suchen Gottes bedeutet, wenn er Menschen sucht, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Wir werden es mehr und mehr noch ein bisschen aufdröseln. Gott möchte uns sein gesamtes Erbe übertragen. Dafür braucht er Anbeter. Er möchte uns alles, was er besitzt, was er ist, sein Wesen, sein Charakter, seine Vorstellung, seine Werte, das möchte er uns übertragen. Und das schon zu Lebzeiten. Ich meine, Gott wird nicht sterben. Ja? Zu seinen Lebzeiten und zu unseren Lebzeiten möchte er uns sein Erbe übertragen. sein Wesen, seine Überzeugung, vieles, vieles, vieles mehr. Sicher nicht alles, aber vieles bereits auf dieser Erde. Für mich ein wichtiger Punkt. Nicht alles hier auf dieser Erde, aber sehr vieles. Und ohne jeden Zweifel nur Gutes, sogar das ultimativ Beste für diesen Menschen. Ohne Kleingedrucktes, ohne Hintergedanken. Vergangenen Samstag direkt war das, da haben wir ein kleines Festchen gehabt, es war eine private Feier von einem Ehepaar aus meiner neuen Gemeinde. Und die haben 80 Personen da eingeladen gehabt. Kleines Festchen, ja. Von der Gemeinde waren ein paar Helfer mit dabei, aber denen war es wichtig, dass sie vor allem Leute einladen, so aus ihrem Leben, die letzten 30, 40 Jahre. So, die sind beide Mitte 50 jetzt. Und wollten ihnen etwas erzählen und weitergeben und vorleben, was ihr Leben reich macht. Was ihrem Leben Trost gibt, was ihnen Halt gibt, was ihnen Freude gibt. Und dazu haben sie 80 Personen eingeladen. 80% von diesen 80 Personen, würde ich mal schätzen, haben mit Gott nichts am Hut gehabt. Ja? Das Besondere war, oder ist nach wie vor, der Mann dieses Ehepaares, der sitzt seit 6 Jahren im Rollstuhl, hat ALS. Mir hat mir jemand gesagt, ALS heißt allerletzter Scheiß, Krankheit. Ganz kurz, von unten nach oben lähmt sich nach und nach dein Körper und normalerweise durch Herzstillstand oder durch Ersticken stirbt man dann eines Tages. Bei der Diagnose hat ihm der Arzt 18 Monate bis 3 Jahre gegeben und jetzt haben sie schon 5-6 Jahre noch zusammen mit ALS. Das hat ihr komplettes Leben verändert. Komplett. Vor einem halben Jahr haben sie sich entschieden, dass sie auf, also weil es bis hierhin schon eben vorgedrungen war, ALS, dass sie auf künstliche Beatmung umstellen, also richtig mit, ich kenne die ganzen Begriffe nicht, ja, aber oder so ähnlich heißt es, dieses Schlauch im Hals, ja. So. Er kann fast nicht mehr sprechen, ganz und wenn du dich mit ihm unterhältst, fast keiner traut sich, sich mit ihm zu unterhalten. Weil wenn du 5-mal nachgefragt hast und er dann auch so anstrengend, da kommt man an Grenzen. Ja? Die Frau, da hat eigentlich jeder gedacht, dass sie vielleicht vor ihm sterben wird. Ihr Herz ist nur noch bei 10% oder sowas von der Leistung und sie managt den ganzen Laden. Es ist unglaublich, ja. Es ist ein Trauerspiel ohne Ende auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und sie gehen damit sehr ehrlich um und da wird auch viel geheult, keine Frage. Und auf der anderen Seite wir sind dankbar für jeden Tag und wir loben Gott, wir beten ihn an, dass er unser Halt ist, dass er unser Trost ist, dass er uns Kraft gibt. Und das wollen wir bezeugen. Ein sehr intensives Fest. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ja. Warum erzähle ich das? Gott möchte uns sein gesamtes Erbe übertragen. Und vieles davon hier auf dieser Erde. Sehr, sehr vieles. Aber nicht alles. Und trotzdem ist er es wert, angebetet zu werden. Was ist Anbetung? Diese Frage, die begleitet uns natürlich die nächsten Abende und ihr merkt ja jetzt schon, ich habe es nicht so krass voneinander abgetrennt, wie es manche, inklusive mir, sich vielleicht gerne gewünscht hätten, weil ich gerne ein strukturierter Mensch bin, auch wenn es mir bei der Umsetzung nicht immer gelingt. Aber ich habe gerne die Sachen irgendwie so auch in der Box. Ja? Aber Anbetung ist out of the box. Das kannst du nicht so packen. Und wenn du merkst, dass du dich mit etwas beschäftigst und dann da drin merkst, wie breit dieses Feld ist, dann habe ich mich entschieden, es ist nicht gut, einfach weiterzugehen, sondern ich will an der Stelle stehen bleiben. Was ist Anbetung? Anbetung ist die größte und wichtigste Verantwortung der Kirche. Und mit Kirche meine ich den Begriff, also ich fülle diesen Begriff so, wie er von der Sprache her kommt, Kyriake, dem Herrn zugehörig. Also Kirche sind die, die dem Herrn zugehörig sind. Anbetung ist die größte und wichtigste Verantwortung der Menschen, die dem Herrn zugehörig sind. Anbetung ist das schönste und herausforderndste Privileg eines Christen. Beides. Es ist das schönste und das herausforderndste Privileg. Und Anbetung oder das Thema Anbetung, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, aber nicht wegen der Breite des Themas, sondern wegen meiner Begrenztheit der Erfahrungen. Weil mein Erfahrungshorizont und mein Wissen über Anbetung so schmal ist. Und ich, je mehr ich darüber erfahre, merke, dass es noch breiter ist. Und ich habe mir vor Wochen, als ich mache es bei so Themen, wenn die weit in Zukunft liegen, dann mache ich so, dass ich immer mal so ein bisschen häppchenweise mich damit beschäftige, auch mal, und damit es ein bisschen in mir arbeitet und so, und dann aber auch mal ein, zwei Tage komplett hinhocken und ein bisschen mehr dazu anhören, lesen, aufschreiben, beten. Und ich habe mich entschieden, ich möchte sowohl meine ganz individuelle und persönliche Anbetung Gottes als auch das gemeinschaftliche Anbeten Gottes, das möchte ich erweitern. Ich möchte nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo ich im Moment bin. Und bitte hört mich da richtig, da geht es nicht um, und das habe ich für richtig erkannt und deshalb halte ich es fest oder lasse es jetzt los. Das meine ich damit nicht. Sondern ich habe vieles schon für richtig erkannt oder auch als einen Weg erkannt, wie ich Gott anbeten kann. Aber je mehr ich mich mit unterschiedlichen Christen darüber unterhalte, auch umso mehr merke ich, und je mehr ich in der Bibel lese, es ist noch mal viel breiter. Und wenn ich jetzt als der kleine Tob da ankomme und sage, also das ist aber das, was korrekt ist, meine Box. Mit dieser Einstellung kann ich nur ein vernichtender Kritiker von allem und jedem werden, der außerhalb dieser Box unterwegs ist. Und da habe ich mich dagegen entschieden. Und ich bin da am Lernen, bin da am Üben. Ich habe die unterschiedlichsten Christen kennengelernt in meinem Leben. Das fing schon ganz früh als kleines Kind an, wo ich mit meinen Eltern, auch wenn wir in Urlaub irgendwo waren, sind wir sonntags meistens irgendwo in den Gottesdienst gegangen. Und unterschiedlichste Prägungen habe ich da erlebt, schon als kleines Kind. Und das hat auch nie aufgehört, dass ich unterschiedlichste Prägungen hier und da mitbekommen habe, entweder live und direkt. Also ich spreche jetzt vor allem von Gottesdiensten, ja, und wie die gestaltet werden. Aber ich bin da längst noch nicht irgendwie an einem Ende angekommen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich nicht meine Form und mein Denken von Anbetung einfach nur einzementieren will und sagen will, das ist das, was ich dir gebe, Gott, und nichts anderes. Das ist meine Anbetung. Sondern ich möchte bereit sein, von Gott mein Leben lang zu lernen und von Geschwistern mein Leben lang zu lernen, Und das hat auch mit einer Entscheidung zu tun, die ich in jedem Umfeld den Geschwistern ans Herz lege. Ich möchte die unterschiedlichen Geschwister in ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen, die möchte ich verstehen, lernen. Nicht alles werde ich jemals ganz verstehen. Und ich möchte sie wertschätzen. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin oder manches einfach nur nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch ein Ja hättet, ob du ganz persönlich auch dazu ein Ja hättest. Ich will euch erzählen, was ich gerade so im letzten Jahr so am Entdecken bin. In Rothenburg, in der Gemeinde, wo ich jetzt angestellt bin, die hat eine, das würde jetzt zu weit führen, die ganzen unterschiedlichen Prägungen, die da über die Jahrzehnte eingeflossen sind, in dieser Gemeinde alle auszudehnen. Aber der Ursprung ist so eine kleine Brüderversammlung. Und dann irgendwie Baptisten und so weiter, alles kreuz und quer ist da über die Jahrzehnte irgendwie mal zusammengekommen. Und ich möchte es nicht abwertend, sondern neutral, ein Überbleibsel von diesen Brüderversammlungen ist, dass vor unserem Gottesdienst immer eine Stunde vorher die Mahlfeier gehalten wird. Ich weiß nicht, wer das schon mal mitbekommen hat, was eine Mahlfeier ist. Ich dachte, es wäre einfach das Abendmahl, so wie ich es halt kenne. Ja? Ist es nicht. Die Mahlfeier, wie sie dort zumindest praktiziert wird, da trifft man sich zu einer schon halbwegs genauen Uhrzeit und sitzt da. Und wer möchte, geht nach vorne und erzählt kurz was, liest ein Wort aus der Bibel vor oder ein paar Gedanken. Unorganisiert. Ja? Einfach, wer Lust hat. Und dann kann jemand anders dazukommen, dann jemand anders. Einer kann aufstehen und sagen, lass uns doch mal beten. Einer kann sagen, oh, ich würde jetzt gern dieses Lied singen. Und haben wir jemanden, der das spielen kann oder nicht? Also es ist immer ein Klavierspieler eingeteilt, der dabei ist, aber der kann nicht jedes Lied, weil manche Lieder sind so alt und die hat noch niemand gesehen oder gehört, außer dem, der es gerade liest und sagt, das ist doch ein guter Text, das könnten wir gerade mal singen. Also man hat so eine Liedermappe mit ein bisschen moderneren Liedern und ein altes Liederbuch da liegen. Ja? Und da kann man einfach blättern. Ich habe das noch nie vorher erlebt gehabt. Vielleicht kennt es manche von euch. Ja? Ich habe es noch nie erlebt gehabt. Und dann feiert man tatsächlich da auch das Abendmahl, aber weil es morgens ist und auch so, nennt man es einfach Mahlfeier. Ja? Aber da geht auch irgendwer, geht dann einfach nach vorne. Und bevor wir das Brot nehmen, möchte ich Gott noch danken. Und dann wird es halt verteilt und so weiter. Es ist eine Form, die ich noch nie erlebt hatte vorher. Und es ist eine Form, die ich immer noch nach einem Jahr etwas strange finde. Und es ist eine Art, die mir eine gewisse Unsicherheit auch vermittelt. Und nicht, weil ich alles kontrollieren will, sondern weil ich manchmal da hocke und denke, geht's jetzt weiter oder warten wir noch? Oder ja. Und trotzdem habe ich mich entschieden, ich möchte da, sofern das immer möglich ist, auch von zu Hause, das führt jetzt zu weit, wir müssen 6 Kilometer fahren und da brauchen wir halt 2 Autos dafür, dass meine Familie dann zum Gottesdienst nachkommt und so, aber das ist Randgeschichte. Ich habe mir vorgenommen, da so oft wie möglich wirklich dabei zu sein, um meinen Horizont auch da zu erweitern. Und wenn ich mich mit den Einzelnen unterhalte, denen diese Form der Mahlfeier wichtig ist, die sagen, für sie ist das die höchste und reinste Form der Anbetung. Ich habe das bis vor einem Jahr noch nie gesehen. Und ich erlebe das, in dem mit ihnen diese Mahlfeier so zu feiern, erlebe ich, dass sie tief berührt sind, dass sie ermutigt werden, dass sie neu ausgerichtet werden, dass sie Kraft bekommen für die Woche. Es ist verrückt, aber Gott schenkt das. Nicht denken, dass jede Mahlfeier irgendwie immer dieses Erleben irgendwie so da ist, ja. Darum geht es auch nicht. Aber das ist eine Form, die ich bis vor einem Jahr noch nie gesehen und erlebt hatte. Und ich sage, das sind liebe Geschwister von mir, die Gott anbeten, weil sie denken und oder der Überzeugung sind, das sollen wir tun zu seinem Gedächtnis. Das lesen wir doch in seinem Wort. Tut es zu meinem Gedächtnis. Und deswegen tun wir es. Und im Tun erleben wir, dass Gott es segnet und dass er uns anspricht, berührt, beschenkt, uns Einheit schenkt in dem, was wir miteinander dann da teilen, an Liedern, an Bibelworten, an Gebeten. Wow. Überleg mal, was hast du so schon kennengelernt alles in deinem Leben? Ist es nur so eine kleine Box? Und bist du damit einfach zufrieden? Und schau, geht es dir auch so, wie ich das in meinem Leben nicht selten kenne, dass ich, wenn ich aus dieser Box herausschaue, eher sage, also das ist aber nicht ganz so. Ja, ist nicht ganz so koscher. Und das, also ob man das noch Anbetung nennen kann. Ja, ich kenne solche Gedanken und diese Gefühle, aber ich möchte sie nicht pflegen und füttern und trainieren. Anbetung ist keine Box. Gott sucht wahre Anbeter. Und wahre Anbeter suchen man könnte eine schnelle Antwort drauf geben. Aber lasst uns mal keine schnelle Antwort drauf geben. Wen sucht ein Anbeter? Wen sucht er? Vielleicht Erfüllung in der Freizeit, Gesundheit, Ehre, Schönheit, Sex, Frieden oder Sicherheit, Familie, Karriere oder Demut, Hilfsbereitschaft, Bibelwissen und so weiter und so weiter. Das sind alles gute Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Schlechte gibt es natürlich auch, aber vermutlich nicht in Hasloch. Gott sucht wahre Anbeter, aber was suchen wahre Anbeter? Und dahinter steckt natürlich die Frage, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und vermutlich könnten hier die allermeisten im Raum diese Frage abhaken, vielleicht sogar mit einem Datum in ihrem Leben, wo sie sich entschieden haben, welchem Gott sie dienen wollen. Bei mir gab es kein Datum, vielleicht hilft mir das tatsächlich auch, um diese Frage immer wieder mal in meinen Fokus zu lassen. Wer ist mein Gott? Und manchmal erschrecke ich über mich selbst. Wer oder was ist dein Gott? Mal 4 Testfragen für dich. Woran denkst du morgens als erstes? Was geht dir als letztes durch den Kopf? Am Abend, wenn du ins Bett gehst? Worauf verwendest du viel Zeit oder Geld? Und wie reagierst du bei Entzug? Ich glaube, dass diese Fragen uns helfen können, um herauszufinden, wer mein Gott ist. Ich lasse diese Frage immer wieder zu in meinem Leben, obwohl ich keinen Zweifel daran habe, wer mein König ist und wer mein Gott ist, als der, für den ich mich entschieden habe. Ja? Also bitte versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube, dass diese Frage hilfreich ist, damit ich mich immer wieder korrigieren lasse, auch an Punkten in meinem Leben, wo sich ein anderer Gott an der Seite irgendwie vorbeigeschlichen hat an Jesus und versucht, Jesus vom Thron zu stoßen. Woran denkst du morgens als erstes? Ich habe vor 2 Jahren oder so, habe ich diese Frage mal wieder zugelassen und festgestellt, jeden Morgen, das Erste, woran ich gedacht habe, war die Ergebnisse von einer gewissen Sportliga zu checken. NBA schaue ich gerne. Das ist Basketball in Amerika, die beste Liga der Welt. Unglaublich faszinierend. Ich könnte davon auch 3 Abende vorschwärmen. Morgens war das Erste, was ich gemacht habe, für mehrere Wochen lang, das Erste, was mir durch den Kopf ging, wie haben die gespielt? Wie haben die gespielt? Und ich habe jedes Ergebnis gecheckt. Und bei ein paar Mannschaften habe ich gecheckt, kannst du alles online nachschauen, auf dem Handy auch, wie die einzelnen Spieler dann, wie viele Punkte die gebracht haben und so weiter. Ja? Ich habe gemerkt, die NBA-Ergebnisse versuchen, Jesus vom Thron zu stoßen. Und ich habe die App wieder deinstalliert. Ich habe gemerkt, ich brauche da mal einen radikalen Cut, um neu wieder, dass das an eine richtige Stelle kommt in meinem Leben. Ich bin immer noch NBA-Fan. Bitte hört mich da richtig, ja? Ich habe sie auch nach einiger Zeit dann wieder installiert, die App. Aber ich habe mir verboten, das morgens einfach zu checken. Was geht dir als Letztes durch den Kopf? Kennst du diese Gedanken, du bist kurz vorm Einschlafen und denkst an den nächsten Tag und es erfüllt dich mit Sorgen? Oh, morgen, morgen, da habe ich ganz schön viel auf dem Plan. Das wird heftig, der Tag morgen. Morgen, wenn ich am Morgen denke, das raubt mir jede Minute im Schlaf. Und vielleicht wachst du dann sogar nachts öfter auf und denkst an morgen. Ja? Meine Frau, ohne sie bloßzustellen, die hat in der Kleinkindphase, war so ein von ihr mehr oder weniger beliebter Satz, über den wir heute manchmal scherzen, war abends beim ins Bett gehen so: Wer weiß, wie es morgen wird? Wer weiß, wie die Nacht wird? Schon so, ja. Wer weiß, wie die Nacht wird? Und Sorgen haben Jesus vom Thron gestoßen. Sorgen, ich hoffe, ihr kommt mit, ja, in diesen Testfragen. Worum du dich drehst, das ist dein Gott. Worauf verwendest du viel Zeit oder viel Geld? Im letzten Jahr, das ist, muss ich euch kurz erzählen, das ist sehr, sehr cool. Ich habe zum Abschied vom EC Pfalz, habe ich 2 Kinosessel geschenkt bekommen. Manche, die da waren, die haben die gesehen, 2 rote Original-Kinosessel. Coole Sache. Ich habe natürlich gedacht, mal schauen, ob ich die irgendwo hinbauen kann. Ja, weil also dafür muss man ja auch die Möglichkeit haben, die irgendwo zu installieren, damit es auch Sinn macht. Ja? Bevor ich irgendwas wusste, wo es bei uns hingehen wird und so, habe ich mich aber weiter informiert. Gibt es von den Sesseln noch welche? Hat der Verkäufer, über den ihr die habt, habt ihr noch mehr? Und tatsächlich, der hat noch 8 Sessel gehabt. Habe ich alle gekauft. Ja? Hat er mir die 8 Sessel hat er mir für 70 € zusammen verkauft, ja? Also Schnäppchen. Ja? Dann die Geschichte, vielleicht erzähle ich die an einem anderen Abend, aber als vor 2 Jahren wir gemerkt haben, dass Gott möchte, dass wir die Pfalz verlassen und er einen anderen Platz für uns hat. Ab diesem Zeitpunkt mussten wir 9 Monate warten, bis wir wussten, wohin. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich und meine Frau den Job gekündigt. Und dann etwas später unser Haus in Zeitung gesetzt im Verkauf. Aber 9 Monate hat es gedauert, bis wir wussten, wo es hingeht. Und dann erst konnten wir natürlich uns nach dem Haus dort umschauen. Und wir haben uns das erste Haus, was wir angeschaut haben, sind wir reingegangen und wieder rausgegangen. Und dann durchs Carport in die Garage. Und da hinterm Carport war so ein kleiner Holzraum, so ein Holzlagerraum. Und da gab es eine Klappleiter. Ist mal hochgegangen und der ist Schreiner gewesen, der Vorbesitzer, und hat da alles mögliche an Holz gelagert, aber alles mit offenen Balken und so, also nichts gedämmt oder irgendwas, komplett frei. Ja. Und dieser Raum da über Carport und Garage, der hat so eine Stufe. Und ich bin die Treppe hoch und habe diese Stufe gesehen und habe gedacht, da baue ich ein Kino rein. Da kommen die Sessel rein. Und diesen Traum, den hatte ich schon als Teenager. Also nicht jetzt als da habe ich geträumt und Vision und das verfolgt mich mein Leben lang und 15 Jahre später entdecke ich es. So meine ich das nicht, sondern ich hatte immer schon Bock drauf. Ja? Ich wollte immer schon ein eigenes Kino haben, wo ich Leute zu einladen kann und mit den Leuten ein bisschen über Filme reden kann. Dass man nicht nur konsumiert, sondern auch ein bisschen verdaut und so. Und in dieses Kino bauen, dafür habe ich eigentlich jeden Samstag im letzten Jahr verwendet, mit meinem Schwiegervater zusammen. Jeden Samstag, wo nichts irgendwie anders geplant war, war ich nur in diesem Kino. Und meine Frau hat mir immer wieder mal auch gesagt, das steht über allem, oder? Nichts ist dir wichtiger, oder? Zeit und Geld, alles fließt da rein, oder? Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie ich so innerlich immer gehadert habe und so dieses, Gott, aber das schenkst du mir doch gerade. Und ich möchte das ja auch nicht für mich verwenden. Also ich habe mich noch kein, vielleicht einmal habe ich mich reingehockt und alleine einen Film geschaut. Aber ich will es nicht für mich verwenden, dafür brauche ich kein Kino. Ja? Sondern ich möchte das dir zur Ehre verwenden und da Leute einladen. Hab da, wenn es interessiert, kann ich euch mal zeigen, ich habe da ein ziemlich cooles Konzept entwickelt und so mit Online-Ticket-Buchungen und so Kram. Also schon semi-professionell. Ihr findet auch einen Eintrag in Google Maps und so weiter. Cinemy Linden, 18 Sitzplätze. Ja. Aber in dieser Zeit, obwohl ich tatsächlich ein Geschenk von Gott bekommen habe, habe ich gemerkt, dass dieses Geschenk immer wieder auch versucht, alles andere auszutrumpfen und mich so in Beschlag nehmen möchte, und manchmal hat es getan, obwohl Gott mir etwas geschenkt hat. Wenn du von Gott beschenkt wurdest in deinem Leben, mit Gaben, mit einem tollen Partner, mit Familie, mit einem tollen Haus, mit einem tollen Hobby, was auch immer. Es muss, oder andersrum, es darf nicht auf den Thron. Es darf nicht auf den Thron. Wer ist dein Gott? Diese Frage, die muss geklärt werden. Und sie muss immer wieder reflektiert werden. Denn daran hängt zu viel. Stimmt die Uhr da hinten? Ist es 20 vor 9? Ja? Okay, wir haben ja drei Abende. Ich werde nicht alles schaffen, was ich gerne machen würde jetzt heute Abend, aber ist egal. Du brauchst den richtigen Adressaten für Anbetung. Sonst bekommt es den falschen Adressaten. Eine kurze Story, tatsächlich passiert, zwei Postkarten, die sind beim Transport so zusammengepresst worden und beim Auseinandernehmen war auf dem einen die Adresse und auf dem anderen der Text. Aber es war nicht klar, ob die zusammengehören oder nicht oder wie sie zusammengehören. Du hast einen Adressaten, den du weißt, den du lesen kannst, den du kennst und du hast einen Text. Aber getrennt voneinander ist das Quatsch. Es kommt nicht dort an. Viele von uns, die allermeisten, haben ganz tolle Ideen und in ihrem Leben schon entwickelt, erfahren, wie auch immer, was auf dieser Postkarte steht. Und wie du Gott Danke sagen möchtest mit deinem Leben, wie du ihn ehren möchtest, wie du staunst über Gott und so weiter und so weiter, wie du ihn anbeten möchtest und es auch tust. Nur wenn du den Adressaten verlierst, dann geht auch die Anbetung ins Leere. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Bild mit. Zwei Postkarten. Es gehört zusammen. Deine Anbetung braucht den richtigen Adressaten, sonst bekommt sie ein Falscher. Warum ist es so wichtig, dass du den richtigen Adressaten hast? Der Gott, den du anbetest, der bestimmt dein Leben und du wirst ihm immer ähnlicher. Negativ gefüllt bedeutet es, wenn du einen toten Gott anbetest, dann hat das tödliche Folgen für dein Leben. Aber ich möchte es gar nicht negativ füllen, sondern positiv. Lies den Satz mal positiv. Der lebendige, liebende Gott, der bestimmt dein Leben und du wirst ihm immer ähnlicher. Eigentlich müsste man jetzt da ausrasten vor Freude, aber ich bin auch nicht so der Ausraster-Typ. Ja. Habe da im späten Jugendalter erst ein Jahr dazu gefunden auch, dass ich nicht jetzt so emotional extrovertiert bin und so, sondern bei mir spielt sich da fast alles irgendwie so nach innen ab. Man könnte jetzt da positiv ausrasten vor Freude, dass das Fakt ist. Der lebendige, liebende Gott bestimmt dein Leben und du wirst ihm immer ähnlicher. Wenn er der Adressat deiner Anbetung ist. Du wirst verändert dadurch, dass du Gott anbetest. Du wirst von ihm geprägt. Sein Wesen wird in dich hineingelegt und du wirst verändert. Gott ist geduldig, er ist furchtlos. Er ist kreativ, er ist gewinnend, er ist erfrischend. Er ist heilend. Wenn du Gott anbetest, werden diese Eigenschaften dich prägen und verändern. Vielleicht mal kurz, damit ich das nicht ganz weglasse. Ich wollte am Schluss so ein bisschen eine kurze Zeit geben, wo man irgendwie Fragen mit dem Nachbarn irgendwie und dann für alle, aber vielleicht machen wir es jetzt hier, machen wir es hier gemeinsam. Was fällt dir noch ein? Wesenszüge Gottes, Charakterzüge, Fähigkeiten Gottes, wohl, wenn du dir die vor Augen malst und mit diesem Satz hier verbindest, wo du ausrasten könntest vor Glück. Du musst es nicht tun, ja. Aber so innerlich vielleicht, so wie ich, ja. Was fällt dir noch ein? Ich habe ein paar Dinge aufgezählt. Einfach so mal in den Raum.
Er ist immer für mich da.
Ich habe es gar nicht gesehen, wer hat das gesagt?
Er ist immer für mich
da. Entschuldigung. Ja, Eva, hey. Immer für dich da. Ja.
Bedingungslos lieben können.
Ja, diese Fähigkeit, keinen Hintergedanken zu haben und trotzdem, und nicht trotzdem, sondern ohne lieben zu können. Bedingungslos. Wahnsinn, gell? Gott. Ja. Gibt es nirgends anders. Was noch?
Geduldig.
Mhm. Gott ist geduldig, ja. Und wenn wir ihn anbeten, schenkt er uns sein Wesen. Er will uns prägen, verändern, verwandeln in sein Bild. Ihr kennt die Bibelstellen wahrscheinlich alle, ja. Vielleicht auch nicht, lest das Neue Testament vor allem. Nicht nur, bitte. Weiter.
Ich habe einen anderen Gedanken zu diesem Satz.
Mach das, ja.
Es gibt doch Ehepaare, Ältere, die sich so ähnlich sehen, ja, wie wenn sie Geschwister wären.
Ja.
Und das andere, als sie jung waren, dann hat man gesagt, das ist meine Angebetete.
Ja.
Das ist also diese Zuneigung zum anderen, die spielt mit, dass man dem anderen ähnlich wird.
Ja.
Und genauso ist es hier in diesem Satz, den du geschrieben hast.
Ja, genau, so ja. Ja, genau so ist es, ja. Also, ihr macht vielleicht auch immer mal dieses Spielchen, wenn man irgendwo unterwegs ist und Menschen sieht und weiß, da sind Paare, dann zu versuchen, die zusammenzubringen. Also, wer gehört zu wem? Über die Jahre entwickelt man da eine gute Menschenkenntnis. Und ich habe einen, ich glaube, ein wesentliches Kriterium für ein gutes Ergebnis von diesem Puzzlespiel ist aber, liebt sich das Paar? Wenn sich ein Paar liebt, dann werden sie im Laufe ihrer Ehejahre sich tatsächlich immer ähnlicher sehen. Ich kenne auch Paare, die sich nicht lieben. Und über die Jahrzehnte habe ich den Eindruck, da, also solange sie noch zusammen sind, wenn überhaupt, ja, dass dieses ähnlicher Werden nicht stattgefunden hat oder nur bedingt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja.
Meint ihr das wirklich von der Gestalt her?
Tatsächlich auch optisch, ja. Ja. Okay, wir machen jetzt kein Eheseminar hier und wer liebt wen weniger von euch oder so, darum geht es gar nicht. Aber auch wenn ich euch von hier vorne ansehe, es geht ja nicht jetzt um die Größe und Breite oder sonst was, ja, sondern auch wenn ich euch ansehe, also es geht vor allem ums Gesicht, genau. Ich glaube, dass auch von außen, wenn Leute hier in die Gruppe hier reinschauen würden oder in die Gemeinde, wenn noch 50 Leute mehr da wären, ich vermute, viele würden euch zusammenfinden, auch wenn sie euch noch nie gesehen haben. Es geht ums Gesicht, ja.
Ich denke auch an den Mose, der auf dem Berg war, in der Nähe Gottes. Und als er zurückkam, hat er so gestrahlt, dass die Leute ihn nicht angucken konnten.
Ja.
Die Herrlichkeit Gottes.
Genau, ein Wesensmerkmal Gottes. Ein Wesensmerkmal Gottes, was in der Begegnung mit ihm so positiv abgefärbt hat, dass es die anderen noch sehen konnten. Ja. Ich erzähle euch noch einen, vielleicht geht auch noch mehr, aber eine Sache erzähle ich gerade noch. Wir hatten vor einer Woche, hatten wir ein Wochenende mit Jugendlichen, Teens und Jugendkreis, so dieses Alter, von der eigenen Gemeinde. Ich war da als Begleitperson dabei, ich bin nicht der Jugendpastor, aber im Moment haben wir keinen, da wird demnächst hoffentlich einer kommen. Nächste Woche kommt er mal für eine Woche zum gegenseitigen Kennenlernen und danach wird sich dann entscheiden, ob der bei uns anfängt. Ich springe da gerade so ein bisschen in die Bresche, aber auch nur so ein bisschen. Nicht befriedigend. Ja? Aber egal, dieses Wochenende hatten wir. Und dann ging es darum, über eine Veranstaltung haben wir miteinander gesprochen, die RJTs, Rothenburger Jugendtage, die in dieser Gemeinde schon seit, ich glaube, 30 Jahren ungefähr Tradition haben und die ein-, zweimal ausgesetzt wurden. dieses Jahr wurden sie ausgesetzt zugunsten dieses Wochenendes, wo man sich neu ausrichten wollte und musste, weil man gemerkt hat, irgendwie haben wir nicht eine gemeinsame Sicht von dem, wofür sollen die RJTs da sein. Und die Jugendlichen und die Teens, die konnten die Fragen sehr klar beantworten. Wofür sind die da? Was soll da passieren? Ja, da soll man Gott begegnen, da soll man einen Schritt näher zu Jesus kommen, Jesus kennenlernen, vielleicht sein Leben Gott geben und so weiter. Die konnten, also diese frommen Sätze, die konnten sie super abspulen. Ja? Der Jugendreferent, der begleitend von außen dabei war an diesem Wochenende, der hat das immer wieder hinterfragt aber und hat gesagt, ist das wirklich das, was du möchtest, dass an diesem Wochenende das passiert? Wirklich? Also du willst, dass an diesem Wochenende Menschen einen Schritt näher zu Jesus kommen. Du willst, dass sie Gott erleben an diesem Wochenende, dass sie angesprochen werden, dass sie Liebe und Annahme erfahren. Das willst du wirklich. Und dann habe ich mich auch noch eingeklinkt und in dasselbe Horn geblasen und gesagt, Leute, wie ich euch in dem letzten Jahr kennengelernt habe, ich glaube, ihr wünscht euch diese Dinge für euch selbst. Und ihr merkt nicht, dass der Auftrag, den Gott euch gibt, das ist, dass ihr den Menschen, die kommt, so begegnet, dass sie Jesus begegnen, dass sie Annahme erleben, dass sie Liebe und Wertschätzung erleben. Ist euch das überhaupt bewusst? Jesus Christus lebt in dir, wenn du Gottes Kind bist. Gottes Geist lebt in dir, wenn du Gottes Kind bist. Wenn du Gott anbeten möchtest in Wahrheit und im Geist. Wer oder was ist die Wahrheit? Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit. Wer oder was ist der Geist? Ja, kein Weltgeist, sonst was, Zeitgeist. Gott, der Heilige Geist. Und er lebt in dir. Und wenn du dich, deinen Körper, alles, dein Leben, deine Zeit, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Begegnung mit Menschen Gott zur Verfügung stellst, dann passiert genau das, wonach Gott sich sehnt und was er sucht. Menschen, die ihn anbeten. Wahre Anbeter. In Wahrheit und im Geist. Und wenn du jetzt an deine Freunde denkst und du möchtest, dass sie Jesus begegnen, dann erwarte doch, dass sie in der Begegnung mit dir Jesus einen Schritt näher kommen. Eine alte Band, DC Talk, hat den schönen Satz gesungen, "The only Jesus they will ever see is the one they see in you and me." Der einzige Jesus, den die Welt jemals sehen wird, ist der, den sie in dir und mir sehen. Wir sind uns oft nicht dessen bewusst, was Anbetung auch für eine Zeugniskraft hat. Menschen begegnen Gott, wenn wir Gott anbeten. Und nochmal zu den Jugendlichen. Dieses Nicht-Selbstbewusstsein, sondern Christus-Bewusstsein. Jesus lebt in mir. Und wenn die Leute kommen von drumherum, Rothenburg und die anderen Käfer drumherum, dann werden sie eine Begegnung mit Jesus haben. Weil sie Kindern Gottes begegnen. Und dieses Christus-Bewusstsein ist bei uns in der Jugend in Rothenburg aktuell ein bisschen verschütt. Aber ich befürchte, dass es auch in vielen Gemeinden verschütt gegangen ist. Man sehnt sich so danach und kauft am besten Leute ein für so Jugendevents oder so, die dann vorne eine Begegnung mit Jesus herstellen sollen. Und dafür zahlt man auch Geld. Ja? Aber dass die Begegnung mit dem Christen eine Begegnung mit Christus ist, haben wir das schieben wir oft beiseite oder sagen, boah, das wäre ja ein bisschen zu krass, weil, nee, die sollen schon richtig Jesus begegnen und nicht so eine Pfeife wie mir. Die sollen ja wirklich ihr Leben Jesus geben. Die sollen durch die Begegnung mit Jesus ihr Leben Gott übertragen. Und nicht dann von mir irgendwie da auf eine falsche Gefährte gelenkt werden, weil ich ja so unvollkommen und sonst was bin. Jesus lebt in dir. Ich glaube, eine Geschichte könnte ein ganz guter Abschluss für heute sein, bevor wir noch mal kurz über ein paar Fragen reden. Also so miteinander und dann austauschen. Naja, austauschen ist ein bisschen übertrieben. So kurze Blitzlichter vielleicht, damit wir auch so langsam zum Ende kommen, oder? Ich weiß nicht, wie fit ihr noch seid, aber ich mache jetzt mal Schluss. Eine kurze Geschichte. William Nagenda, ein Afrikaner, erzählte, dass er in einem anderen Land war und seine Frau ihm einen Brief schrieb. Da fragte ihr kleiner Junge, er war damals 3 Jahre alt, Mama, was machst du da? Ich schreibe Vater einen Brief. Ich will Papa auch einen Brief schreiben. Da gab sie ihm ein Stück Papier und einen Bleistift und er hatte auf das Papier allerhand Gekritzel geschrieben. Hier ist mein Brief an Papa, sagte der Junge. Und seine Mutter hat dazu geschrieben, dies ist Christophers Brief an seinen Vater. Als William diesen Brief aus dem Briefumschlag nahm, da wollte er ihn fortwerfen. Doch da sah er, was seine Frau draufgeschrieben hatte. Dies ist Christophers Brief an seinen Vater. Auf einmal war er ganz stolz. Und er fragte seinen Freund, hast du auch einen 3-jährigen Jungen? Ja. Hatte der auch schon einen Brief geschrieben? Nein, natürlich nicht. Aber mein Sohn hat mir einen Brief geschrieben. Und er zeigte ihm das Papier mit dem Gekritzel. Wie konnte ihm dieser Brief so viel wert sein? Weil seine Frau diese Worte darauf geschrieben hatte. Erklärende Worte, die dem Gekritzel einen Sinn gaben. Wenn wir beten, und ich möchte auch sagen, Gott anbeten, ein prächtiges, schönes Gebet aus einem Buch oder vielleicht nur ein Seufzer, den Schrei einer Seele in Not. Es ist nie heilig genug für einen so heiligen Gott. Aber wenn wir beten in Jesu Namen, dann ist es, als sagte Jesus, Vater, dies ist ein Gebet von deinem Kind. Deinem Kind Andreas, deinem Kind Florian, deinem Kind Maria, deinem Kind Maike. Und auf einmal ist der himmlische Vater froh über unser Gebet. Der Name Jesus hat das Gebet geheiligt. Darum nimm diesen Namen auf deine Lippen. Es ist nicht der Name Christus, Christus ist sein Titel. Der Name, der über allen Namen ist, im Himmel und auf Erden, ist der Name Jesus. Anbetung ohne Jesus in Gottes Geist ist ein Gekritzel eines 3-Jährigen. Und mit Jesus in Gottes Geist, da ist es wertvoll. Wer den lebendigen Gott anbeten möchte, der braucht Jesus und seinen Heiligen Geist. Ich mache an der Stelle einfach mal Schluss für heute Abend.